Ja, ich habe den heutigen Morgen sehr genossen. Ich habe eigentlich nie so viel Zeit am Sonntagmorgen vor einer Predigt, wie ich es heute gehabt habe. Nächsten Sonntag bin ich in der Schweiz, den Sonntag drauf bin ich in Deutschland, den Sonntag drauf bin ich in Liechtenstein. Aber so einen kurzen Anfahrtsweg wie hier habe ich sonst nirgends. Ich freue mich, hier zu sein und mit euch über Gottes Wort nachzudenken. Und ich will euch zuerst einmal hineinnehmen in die Geschichte von Jonas. Die Eltern von Jonas freuten sich riesig, als sie merkten, wir werden eine Familie. Wir bekommen ein Kind. Und dann war der Geburtstermin da und Jonas wurde geboren. Und der Schock bei den Eltern saß tief. Jonas kam gelähmt zur Welt. In der damaligen Kultur bedeutete das der Absturz der ganzen Familie an die Armutsgrenze. Schwierige Jahre folgten. Jonas wuchs heran, er wurde erwachsen. Und für die Eltern war klar, wer erwachsen ist, der muss selber für sein Leben sorgen. Und so musste auch Jonas lernen, seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ging so, dass die Eltern oder andere Verwandte Jonas jeden Tag in die Stadt brachten und dort irgendwo hinsetzten und dort hat er gebettelt um seinen Lebensunterhalt. Im Staub liegen vor Menschen, angewiesen auf ihre Barmherzigkeit, so musste er überleben. Auch in der Bettlerszene gibt es Hierarchien. Im Laufe der Zeit konnte er sich hocharbeiten, denn es gab Plätze, wo eintragsreicher waren und es gab Plätze, wo man fast nichts bekam. Im Laufe der Jahre hat er sich hochgearbeitet bis an den besten Platz, den es dort gab. An die sogenannte schöne Pforte im Tempelbereich. Es war das Tor, von dem man vom Vorhof der Heiden in den Vorhof der Frauen hineinging. Dort kamen alle Gottesdienstbesucher vorbei. Es war ein wunderschönes Tor, 23 Meter hoch. Ich glaube, das ist höher als das G3. Aus korinthischem Erz hergestellt, es leuchtete golden in der Sonne und daneben das Häufchen Elend. Jonas am Betteln. Aber es war, wie gesagt, sehr lukrativ. Jeder, der da hineinkam, hatte schon die Ausrichtung, ich will Gott begegnen, ich will Gott anbeten. Die Leute kamen mit dem Gedanken, ich werde Gott Opfer bringen, auch finanzielle Opfer. Und sie wussten, diese Leute, Gott hat befohlen, dass man sich um Arme kümmern soll, dass man Almosen geben soll. Also ging es Jonas den Umständen entsprechend gut. Und trotzdem habe ich so über sein Leben nachgedacht und habe mir gedacht, welche Begriffe würde ich nehmen, um sein Leben zu beschreiben? Vielleicht liege ich ganz daneben, weiß nicht. Aber es kamen mir so Begriffe in den Sinn wie Einsamkeit, Nutzlosigkeit, Ausgestoßensein, Armut, Hoffnungslosigkeit. Und dann geschah etwas. Ich habe die ersten 16 Verse von Kapitel 3 überschrieben mit dem Thema Gott arrangiert heilsame Begegnungen. Gehen wir in diesen Text hinein. Ich kann nicht über das ganze Kapitel 3 mit euch nachdenken, aber über die ersten 16 Verse, auch dort nur auszugsweise, weil wir sonst eine Woche dabei wären. Aber nehmen wir da mal einige Dinge heraus. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchen eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte: Sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm: Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelhof und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass das der ist, der da hin und her sprang und Gott lobte, dass das niemand anderes ist als der Bettler, der sonst immer vor der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite und sie, die Apostel, und als die Apostel in die sogenannte Salomonenhalle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte: Ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat auf diese Weise die Macht und die Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt auch dann noch auf seine Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr jetzt alle bezeugen. Ich finde das eine gewaltige Geschichte. Ihr seid da drin in dieser Predigtreihe Apostelgeschichte. Ihr sollt ein Segen sein. Daniel hat in der Einleitung das deutlich vor Augen gemalt, dass das ein ganz zentraler Punkt ist. Und ich habe dann einfach versucht, mal diese Geschichte durch diese Brille zu lesen. Was bedeutet das, ein Segen sein? Ich möchte drei Dinge mit euch teilen heute Morgen, aber ich mache euch viel Mut, in der Kleingruppe über diesen Text nachzudenken. Ihr werdet noch viele, viele andere Dinge erkennen können. Also ich nehme einfach drei heraus. Das erste habe ich für mich mal so formuliert: Lerne den Einzelnen zu sehen. In Kapitel 1 von der Apostelgeschichte gab Jesus ja, bevor er zu seinem Vater zurückgekehrt ist, seinen Nachfolgern einen glasklaren Auftrag. Er hat gesagt: Geht hin und lebt als meine Zeugen. Ihr seid, sollt meine Zeugen sein. Und die Nachfolger von Jesus haben das ernst genommen. Sie haben wirklich so gelebt als Hinweiser, als Wegweiser zu Jesus. Und dann in Kapitel 2 von Apostelgeschichte sehen wir, wie sich die Gläubigen getroffen haben, wie sie Gemeinschaft gehabt haben, wie Gemeinde entstanden ist. Da lesen wir unter anderem, es geschahen aber viele Zeichen und Wunder durch die Apostel, das hat Georg letzten Sonntag erklärt, was damit gemeint ist. Sie waren ein Segen und das hatte Auswirkungen. Der Herr aber tat hinzu täglich, die gerettet werden sollten. Das muss man sich mal vorstellen. Du triffst dich am Morgen als Gemeinde zu einer Versammlung und da sind 120 Leute dabei. Und dann geschieht Pfingsten und Petrus hält eine Predigt und am Abend trifft sich die gleiche Gemeinde wieder und es sind 3120 Leute dabei. Ja, das muss man sich mal zuerst mal verkraften. Oder bei 120 Leuten bin ich vielleicht noch ein großer Fisch, aber bei 3120, da bin ich ein ganz kleiner Fisch. Und wenn wir weiterlesen, Kapitel 4, sehen wir dann, dass diese Gemeinde in Jerusalem auf eine Größe angewachsen ist, die angegeben wird mit 5000 Männern, die dazugehört haben. Das heißt, es ist eine Mega-Church gewesen. Da gehörten etwa 10.000 Leute dazu. Und man rechnet damit, dass Jerusalem zu damaligen Zeitpunkt etwa 30.000 Leute hatte. Ein Drittel gehörte plötzlich zur Gemeinde. Also schon damals hat man Statistiken geführt und hat Leute gezählt. Aber nicht, weil es um Zahlen geht, sondern weil hinter jeder Zahl ein Mensch steht. Und das deswegen wichtig ist. Ich komme ja in ganz viele Gemeinden herum, komme in Gespräche mit Pastoren und mit Gemeindegliedern. Und ich werde manchmal den Eindruck nicht los, dass da eine Gemeinde ist, die will eigentlich nicht wachsen. Oder ich rede mit einem Kleingruppenleiter und ich merke, die wollen eigentlich nicht, dass die Kleingruppe wächst. Natürlich, so hat es mir noch nie jemand gesagt. Aber sie handeln so. Wenn ich dann frage, du als Kleingruppenleiter, wann ist das letzte Mal bei euch jemand Neues dazugekommen? Dann schaut er mich an und sagt, weiß ich nicht, 15 Jahre. Da ist kein Drang da. Wir wollen neue Leute gewinnen. Wir wollen, dass Leute zukommen. Und nicht selten liegt der Hintergrund da begründet, dass man weiß, wenn die Gruppe wächst, dann muss man sich dann wieder teilen. Und das will man nicht. Dieser Preis ist viel zu hoch. Ich habe auch noch nie einen Pastor kennengelernt, der nicht gesagt hätte, ich will, dass meine Gemeinde wächst. Aber sie handeln irgendwie anders. Da werde ich eingeladen zu einem Gästegottesdienst. In meinem ganzen Denken bin ich dann ausgerichtet, in der Predigt Menschen zu erreichen, die mit Kirche überhaupt nichts am Hut haben. Und dann frage ich nach dem Gottesdienst den Pastor, und wie viele Gäste waren da? Keiner. Wieso macht ihr dann Gästegottesdienste? Ja, die Leute lassen sich nicht einladen. Meine Frage ist dann, mache ich mich nicht gerade beliebt, wie viele habt ihr denn eingeladen? Da wird es oft still. Jesus will, dass seine Gemeinde wächst. Jesus will, dass Kleingruppen wachsen, sich multiplizieren, sich ausbreiten. Aber nicht, weil es Jesus um die Masse geht. Und das macht jetzt eben Kapitel 3 deutlich. Kapitel 2 werden wir eingeführt in Zahlen. Kapitel 4 erfahren wir Zahlen und in Kapitel 3 wird unser Blick plötzlich auf eine einzelne Person gerichtet, die dann zu den Zehntausenden gehörte, die zur Gemeinde gehören. Schauen wir zuerst mal auf Petrus und Johannes. Sie waren auf dem Weg in die Gebetsstunde. Im Tempel gab es offiziell jeden Tag 3 Gebetsstunden. Und die Apostel hatten es sich zur Angewohnheit gemacht, die Gebetsstunden zu nutzen. Was drückt das aus? Es zeigt mir dass sie mit dem Bewusstsein gelebt haben, wir sind total abhängig von Jesus. Ohne Jesus können wir gar nichts tun. Also wir brauchen Jesus. Und deswegen ist Gebet so wichtig. Und dann kam mir ein Satz in den Sinn, den habe ich als ganz junger Christ, hat mir den jemand gesagt, keine Ahnung mehr wer, aber er begleitet mich seit über 30 Jahren. Er hat gesagt, wer nicht zu bestimmten Zeiten betet, der betet auch nicht zu unbestimmten Zeiten. Und ich habe in meinem eigenen Leben gemerkt, dass da ganz viel Wahrheit dahinter steckt. Ich muss Gebetszeiten planen in meinem Leben, damit ich wirklich Zeit habe. Und damit ich nachher eine innere Haltung haben kann, in einer Verbindung mit Jesus zu leben. Viele Christen möchten gern so ein Erlebnis machen wie Petrus und Johannes hier vor der schönen Pforte. Einfach einem Gelähmten sagen, im Namen Jesu steh auf und geh umher. Aber die gleichen Christen sind nicht bereit, das Vorbild vom Lebensstil von Petrus und Johannes zu kopieren. Ein tiefes Gebetsleben zu haben. Wisst ihr, geistliche Vollmacht kommt aus der Verbindung mit Jesus. Und die Verbindung mit Jesus wird gelebt durch Gebet. Geistliche Frucht entsteht im Unterwegssein mit Jesus. Und dann sind sie diesem einzelnen Mann begegnet und der hat ihre Aufmerksamkeit erobert. Und sie ließen sich unterbrechen und haben sich mit ihm unterhalten, haben ihren Blick auf ihn richten lassen. Und plötzlich waren da Tausende von Menschen um sie herum, aber ihre Aufmerksamkeit galt dem Einzelnen. Und wahrscheinlich mit der inneren, ausgefahrenen Antenne, Jesus, was willst du da tun? Sollen wir jetzt zum Gebet gehen oder sollen wir uns um den kümmern? Was ist jetzt dran? Und offensichtlich haben sie da eine innere Führung, einen inneren Impuls erlebt, dass sie gesehen haben, Jesus möchte jetzt in diesem Moment an diesem Menschen etwas tun. Deswegen lerne ich aus dieser Geschichte, ich möchte immer wieder Gott bitten, öffne mir die Augen für den Einzelnen, dem du jetzt durch mich begegnen willst. Ich kann nicht Millionen von Menschen begegnen. Ich kann nicht mal Tausenden begegnen. Aber wer ist der, dem du jetzt durch mich begegnen willst? Wer ist der, dem ich jetzt zum Beispiel ein Wort der Ermutigung weitergeben kann, ein Gebet sprechen kann, einfach ein Lächeln schenken kann? Wer ist diese Person, dass wir da einfach die Aufmerksamkeit auf Menschen lenken können, die Jesus uns zeigt? Und ein zweites ist mir wichtig geworden, immer wieder darum zu beten, Jesus, öffne mir die Augen für die Not von Menschen. Und dabei habe ich gemerkt, es fällt mir relativ leicht, die Not von Menschen zu sehen, die äußerlich ist. Aber die geistliche Not zu sehen, das ist viel schwieriger. Und dann geht sie unter. Also, wie kann ich diese Not sehen? Ich habe mich gefragt, weil ich immer wieder gefragt werde, überall, was muss man tun, damit Gemeinden wachsen? Was muss man tun, damit Gemeinden gesund sind? Und so weiter und so fort. Und dann denke ich oft darüber nach, was läuft bei uns in der westlichen Welt schief, weil in Asien, in Afrika, in Südamerika wachsen die Gemeinden wie verrückt. Warum bei uns nicht? Ich nehme das einfach mal so als These in den Raum stellen. Ich denke, dass bei uns im Westen eine starke Ich-Bezogenheit unter Christen herrscht.
Wenn ich im Gespräch bin mit Pastoren, mit Gemeindegliedern, und das ist ja das Spannende, wenn man in Gemeinden kommt, wo man eben nicht Pastor ist, dann sagen die Leute dann ziemlich schnell und ehrlich, was sie wirklich alles denken. Der geht ja dann auch wieder, oder? Und dann bekomme ich so den Eindruck, wenn ich zuhöre, dass die Leute glauben, die Gemeinde existiert, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn sie das dann nicht tut, ja, dann gehe ich. Im besten Fall in eine andere Gemeinde, im schlimmsten Fall in keine mehr. Die Gemeinde ist doch dafür da. Deswegen zahlen wir doch Pastoren. Die sind doch dafür da, dass sie meine Bedürfnisse befriedigen. Ihr Lieben, die Gemeinde ist dafür da, dass sie Rettungsstation in dieser Welt ist, damit die Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, Jesus begegnen können und ein geistliches Zuhause finden. Das ist der Punkt. Deswegen existiert Gemeinde. Von Petrus will ich lernen, mit geöffneten Augen durch die Welt zu gehen und zu fragen, wem kann ich ein Segen sein? Wo willst du durch mich heilsame Begegnungen schenken? Wo willst du durch mich irgendetwas tun? Ich will Werkzeug sein in deiner Hand. Und wenn wir anfangen, mit dieser Gesinnung zu leben, dann hat das Auswirkungen auf das, was wir reden, auf das, wie wir Menschen behandeln. Es hat sogar Auswirkungen auf unser Geld. Ich bin immer wieder erstaunt, positiv erstaunt, wie schnell das Leute bereit sind, Geld zu spenden, wenn die Not sichtbar ist. Also Australien, Buschfeuer, da wird sofort, kommen da gewaltige Summen zusammen. Wir haben vor ungefähr anderthalb Monaten eine Spendenaktion gestartet für 100 Familien in Kamerun, die von islamistischen Terroristen vertrieben wurden. Die hatten alles verloren und hatten nichts mehr zu essen. Und wir wollten helfen, dass die wenigstens ein halbes Jahr überleben können und Nahrungsmittel besorgen. Und wir brauchten dafür 30.000 Franken. Wir starteten eine Spendeaktion. Und hatten innerhalb von 10 Tagen hatten wir diese 30.000 Franken. War überhaupt kein Problem. Aber ich bin verantwortlich für etwa 3 Millionen Schweizer Franken Spenden, damit wir Evangelisten und Gemeindegründer zahlen können, damit die das Evangelium verbreiten können. Ja, das ist dann schon viel schwieriger, weil diese Not sieht man nicht. Also es hat alles Auswirkungen auf unseren ganzen Lebensstil. Kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Die beiden waren also auf dem Weg zur Gebetsstunde. Und dabei hat mich ein Gedanke ganz besonders fasziniert, nämlich höchstwahrscheinlich saß Jonas, dem ich den Namen einfach gegeben habe, weil er ja keinen Namen hat in der Bibel, saß Jonas schon jahrelang dort an dieser schönen Pforte. Das heißt, Jesus und die Apostel sind x-mal an ihm vorbeigegangen. Und es kam nie zu einer heilsamen Begegnung. Vielleicht haben sie ihm Almosen gegeben, aber er wurde nie geheilt. Aber jetzt schien etwas anders zu sein. Jetzt schien ein Kairos-Moment da zu sein. Erkenne Momente geistlichen Wirkens. Wenn wir den Auftrag von Jesus umsetzen wollen, dann müssen wir in einer Verbindung mit Jesus leben, wo wir innerlich immer die Frage auf dem Herzen tragen, was hast du gerade vor mit mir? Wo willst du mit mir hin? Und das Neue Testament kennt für Zeit 2 verschiedene Begriffe. Den Begriff Kronos, das bedeutet einen Zeitablauf, und der Begriff Kairos, das bedeutet einen Zeitpunkt, ein ganz besonderer Moment. Und offensichtlich hat Petrus und Johannes gemerkt, jetzt ist ein ganz besonderer Moment für diesen Mann. Jetzt passiert da etwas. Der Bettler hat sie angesprochen, Petrus hat hingeschaut und hat dem Bettler gesagt, schau uns an, also konzentrier dich auf uns. Und das hat bei Jonas etwas bewirkt, nämlich die Hoffnung ist aufgebrochen. Wahrscheinlich kriege ich jetzt ein dickes Almosen, oder? Wenn die sagen, schau mich an. Die Bettler haben ja häufiger am Boden geschaut und nur die Hände hochgehalten. Aber wenn ein Kairos-Moment da ist, dann schenkt Gott keine Almosen. Dann beschenkt Gott überreich, so wie er in seinem Wesen eben ist. Nun, ich stelle mir diese Situation so vor. Jonas versucht, die Aufmerksamkeit von den Aposteln zu bekommen. Petrus versucht, Jonas seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Schau uns an. Petrus vermittelt mit dieser Aussage, du da im Staub, du interessierst mich. Du bist mir jetzt so wichtig, dass ich mich abhalten lasse, in die Gebetsstunde zu gehen. Ich will mich mit dir beschäftigen. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Schlüssel im Umgang mit Menschen, vor allem auch mit Menschen, die mit Jesus nichts anfangen können, die mit Jesus nichts im Hut haben, die keine Nachfolger von Jesus sind. Sie müssen bei mir merken, du bist mir wichtig. Ich interessiere mich für dich. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, wenn ich im Gespräch bin mit solchen Menschen, mich in allererster Linie für sie zu interessieren. Mich interessiert, was hast du erlebt? Mich interessiert, was glaubst du? Mich interessiert, was denkst du? Mich interessiert, was glaubst du nicht? Und sehr häufig geschieht dann in diesen Menschen etwas. Ich nehme jetzt ein Beispiel heraus. Ich war wieder mal unterwegs in der Schweiz, nahe dort, wo ich aufgewachsen bin. Das ist nach meinen Verhältnissen von hier ziemlich weit weg. Und ich dachte, ich melde mich bei einem alten Schulkollegen. Wir waren vor über 40 Jahren zusammen in der gleichen Schule. Wir waren die besten Freunde. Wir haben uns in den letzten über 40 Jahren so vielleicht 2-3 Mal gesehen. Das letzte Mal wieder weit vor 10 Jahren. Ruf ihn einfach mal an, ob er da ist und ob ich ihn treffen kann. Jawohl, er war da, hat sich riesig gefreut, wir haben uns getroffen. Und ich habe ihm Fragen gestellt, ja, was ist so passiert in den letzten 10 Jahren bei dir und. Und er erzählte und erzählte und er sprudelte. 3 Stunden lang habe ich nur zugehört. Fragen gestellt, zugehört und Fragen gestellt. Und dann war er irgendwie leer. Also, es gab nichts mehr zu erzählen. Dann haben wir uns einen Moment still angeschaut und dann schaut er mich an und sagt, ja und du? Spielt bei dir Religion immer noch so eine wichtige Rolle? Habe ich ihm gesagt, Bernhard, fragst du das jetzt aus Höflichkeit oder weil es dich interessiert? Er überlegt einen Moment und sagt, nein, es interessiert mich wirklich. Ja, und dann habe ich losgelassen. Was mir Jesus bedeutet, was ich mit Jesus erlebe und so weiter. Ich weiß nicht, was bei ihm ausgelöst hat, aber wenn die Leute merken, wir interessieren uns echt für sie und wollen nicht einfach nur etwas loswerden, dann ist das eine völlig andere Atmosphäre. Und der Apostel Paulus fasst dieses Prinzip mit Epheser Kapitel 2, Vers 10 zusammen. Seine Geschöpfe sind wir als Christen in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Also es ist wichtig herauszufinden, welche Werke hat denn Gott für mich vorbereitet, dass ich sie jetzt einfach tun kann. Das ist nicht einfach, gebe ich zu, aber man kann wachsen darin, wie man das erkennen kann. Und noch ein drittes ist mir wichtig geworden. Lass dich herausfordern, im Glauben mutig zu handeln. Petrus konnte ja Jonas nicht so helfen, wie er es gedacht hat. Ein dickes Almosen. Petrus hatte eine leere Geldtasche. Da bin ich auch hängen geblieben. Warum hat er eine leere Geldtasche? Wieso hat er nicht gearbeitet am Nachmittag um 3, sondern wollte in die Gebetsstunde gehen? Ja, das sagt doch etwas über seine Prioritäten aus. Er hat danach gestrebt, in einer engen Beziehung zu Jesus zu leben und nicht nach Materialismus, nicht nach Geld, nicht nach Karriere. Deswegen hatte er von dem ein bisschen wenig, aber dafür vom anderen ein bisschen viel. Und ich habe mich gefragt, könnte das vielleicht sein, dass wir hier ein Problem in der westlichen Welt haben, dass wir viel zu viel Geld und viel zu wenig Vollmacht haben, weil wir dem Falschen nachrennen? Weil wir die Prioritäten falsch setzen? Nun, Petrus gab Jonas das, was er hatte. Im Namen Jesus. Das ist Kraft. Im Namen Jesus. Steh auf und geh umher. Ich meine, die Heilung, die ist phänomenal. Es ist Kairos-Moment. Aber auch, wie Petrus diese Heilung geführt hat, hat mich fasziniert. Auf der einen Seite war er absolut mutig und entschlossen. Und ich habe mich gefragt, hätte ich das gewagt, auch wenn ich innerlich die Überzeugung habe, Jesus will jetzt den heilen, hätte ich das gewagt, so zu reden? Oh, ich denke an vielen Stellen nicht. Er hat es gewagt. Petrus hat Jesus in die Lebenssituation von Jonas hineingebracht. Er war mutig. Und ich habe mir gedacht, ich will wachsen in diesem Mut. Und glücklicherweise habe ich nicht immer versagt. Ich habe auch ein paar Mal gute Dinge getan. Aber viel zu oft habe ich versagt, weil ich zu wenig mutig war. Oder zu wenig risikofreudig. Aber was geschehen kann, an einem positiven Beispiel, wo ich nicht versagt habe. Ich kam ins Gespräch, ich nenne diesen Mann mal Paul. Er war jemand, der Agnostiker war, glaubte, dass es irgendeinen Gott gibt, aber mehr weiß man nicht. Und wir sind ins Gespräch gewesen miteinander und ich habe mich wieder interessiert für ihn, habe mich beschäftigt. Und er war wirklich im Dreck drin. Und mich hat das enorm bewegt, dass er mir da alles erzählt hat aus seinem Leben. Mir kamen die Tränen. Und ich habe dann gesagt, du Paul, weißt du, ich habe keine Ahnung, wie ich dir helfen kann. Ich kann mal Freund sein für dich. Aber weißt du, was ich jetzt am liebsten tun würde? Ich würde gern für dich beten. Darf ich das? Er hat gesagt, ja. Habe ich den Arm um ihn gelegt und habe für ihn gebetet. Und als ich meine Augen öffnete, stand ein völlig verweinter Mann vor mir. Und ich habe gesagt, Paul, was ist los? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann hat er mir gesagt, weißt du, ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, dass jemand so persönlich für mich betet. Ich habe Gottes Gegenwart gespürt. Das hat etwas verändert in ihm. Gott, von dem man nichts wissen kann, wurde plötzlich real für ihn. Ich bete auch viel für Menschen mit irgendwelchen körperlichen Gebrechen, Krankheiten und so weiter, weil ich lernen will, mutig zu sein. Und ich habe in den vergangenen Jahren ein paar Mal erlebt, wie Gott einfach nach so einem Gebet Heilung geschenkt hat, einfach so. Es waren seltene Momente. Ich habe erlebt, wie bei Menschen plötzlich ein Heilungsprozess angefangen hat oder wie es zu einem medizinischen Durchbruch kam. plötzlich wussten die Ärzte, woran es liegt. Ich glaube, dass es mit Gebet zusammenhängt. Aber mit Abstand am meisten Gebete konnte ich nichts feststellen, dass irgendwas passiert ist. Aber von dem will ich mich nicht abhalten lassen, sondern ich will schauen, vielleicht ist es ein Kairos-Moment, wo Gott wirken will. Und ich will mich gebrauchen lassen da drin. Wenn man die Geschichte oberflächlich liest, hat man den Eindruck, als hätte der Gelähmte selber mit der Heilung überhaupt nichts zu tun. Das hat alles Petrus gemacht, obschon ja Petrus ganz klar sagt, nein, Jesus hat es gemacht. Aber als Petrus dem Gelähmten sagte, steh auf und geh umher, war das die Einladung zum Glauben. Denn er musste das jetzt glauben, um sich in Bewegung zu setzen. Denn er glaubte ja, dass er sich nicht in Bewegung setzen kann. Und darauf geht dann Petrus ein in Vers 16 und sagt, und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr euch alle bezeugen. Merkt ihr, wie das ineinander übergeht? Jesus hat einen Glauben geweckt in ihm, aber er musste diesen Glauben erwidern. Und das hat dann alles zur Heilung geführt. Wir müssen Menschen helfen, in diesem Vertrauen zu Jesus hineinzuwachsen. Und da ist mir ein Satz in dieser Geschichte enorm entgegengesprungen, nämlich Vers 7. Petrus sagt zu dem Gelähmten, steh auf und geh umher. Und dann mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Petrus half dem Gelähmten, sein Vertrauen zu Jesus aufzubauen. Und die meisten Menschen heute kommen nicht einfach so zum Glauben an Jesus. Sie brauchen Begleiter. Sie brauchen Menschen, die sie an der Hand nehmen und zu Jesus führen, Schritt für Schritt, damit dieses Vertrauen wachsen kann und aufgebaut werden kann. Und genau das hat Petrus getan. Daraus folgt ein weiterer Kairos-Moment. Und ich bin überzeugt, dass dieser weitere Kairos-Moment die Ursache war, dass es jetzt für Jonas der Kairos-Moment war und nicht schon viel, viel früher, hätte ja auch Jesus heilen können, sondern jetzt war der Zeitpunkt. Durch diese Heilung von Jonas gab es einen Volksauflauf, und Petrus hatte wieder Tausende von Gottesdienstzuhörern vor sich. Und es war ein Kairos-Moment, in dem er in den Säulenhallen Salomos, da hatten Tausende von Menschen Platz da unten, und er konnte diesen Menschen die Botschaft vom Evangelium, die Botschaft von Jesus weitergeben. Und einer wurde geheilt, und wahrscheinlich Hunderte bekamen ewiges Leben, ausgelöst durch diese eine Heilung. Die Folgeerscheinung, dass da Hunderte von Menschen für alle Ewigkeit geheilt wurden, ist noch viel, viel größer. Also ein Kairos-Moment führt oft zu neuen Kairos-Momenten. Beten wir doch immer wieder neu um Mut. Mut, dass wir im Glauben an Menschen handeln können. Beten wir um Mut, dass wir Jesus in das Leben von unseren Freunden, Verwandten, Bekannten hineintragen können, ihnen aufhelfen können, sie an der Hand nehmen können, dass ihr Vertrauen in Jesus anfangen kann zu wachsen. Streben wir danach, dass wir eine Gemeinde sind, die durch den liebevollen und respektvollen Umgang mit Menschen Jesus bezeugen, Jesus in ihr Leben hineintragen, weil wir unterwegs sind, ein Segen zu sein für Menschen, mit dieser Gesinnung durch den Alltag zu gehen. Jesus, für wen wirst du im Moment, dass ich ein Segen sein soll? Und es wird Auswirkungen auf dieses Land haben. Hundertprozentig. Und es wird Kairos-Momente geben, damit das passiert, was am Ende der Apostelgeschichte steht. Und der Herr tat hinzu, täglich die gerettet werden sollten. Und das ist mein Wunsch, dass wir das in Europa noch viel, viel mehr wieder erleben. Und ich will beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du genau gleich bist wie zur Zeit, als Petrus diesem Gelähmten begegnet ist. Und auch Petrus hat darauf hingewiesen, es ist nicht seine Frömmigkeit, die das bewirkt hat, dieses Wunder, sondern deine Kraft. Und ich danke dir, dass diese Kraft auch durch uns da ist und du sie in dieser Welt hinaustragen willst. Schenke uns, dass wir wachsen dürfen, im mutig vorwärts gehen, mit der Haltung, ich will ein Segen sein für andere. Amen. Wir wollen jetzt durch diese schöne Pforte hineingehen, in den Tempelvorhof, um Gott miteinander anzubeten, Gott zu preisen, mit Liedern, mit Gebeten, ihm die Ehre zu geben, uns auf ihn auszurichten. Und wir beginnen mit dem ersten Lied, Der Himmel zeugt.